Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Plattenteller auf meinmusikpodcast.de. Er kann eine Béchamel nicht von einer Bouillabaisse unterscheiden. Sie verwechselt Van Halen und Van Helsing. Begrüßen Sie mit mir Ihre Hosts, Julia und Rob.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Plattenteller hier auf meinmusikpodcast.de. Für euch heute wieder da mit einer neuen Episode, meine bezaubernde Julia.
Und mein engelsgleicher Robert.
Oh. Wir starten heute schon gleich mit so viel Liebe in diese neue Episode. Freue ich mich auf jeden Fall. Und wir freuen uns natürlich auch, dass alle wieder eingeschaltet haben und hoffentlich natürlich auch wieder neue Hörer dabei sind. Was machen wir hier bei unserem Podcast Plattenteller? Wir nehmen uns Songs, die im weitesten Sinne mit Essen zu tun haben. Und diese Songs, zu denen suchen wir uns dann passend irgendwie ein Gericht, das du, Julia, dann zubereitest, während ich mich dem musikalischen Anteil in unserem Podcast widme und ja, so ein bisschen was zu den Songs erzähle.
Also unterm Strich, ich habe die Arbeit, du das Vergnügen.
Genau, und ich werde dann auch noch satt am Ende des Tages. Ja, also es ist tatsächlich eine Win-Win-Situation für mich. So möchte ich es mal sagen. Heute haben wir einen ganz besonderen Song. Er ist in gewissem Sinne sehr speziell. Und ich glaube, wir müssen jetzt schon sagen,
Parental Viewers Advisory. Oder Listeners, Discretion is advised. Heute gibt es hier explicit Lyrics.
Genau, so sieht es nämlich aus. Also, der Song heißt Hot Dog. Erstmal gar nicht so schlimm. Die Band heißt Limp Bizkit. Und erstmal dürfen wir uns darüber freuen, dass wir heute also Hot Dogs machen.
Das ist jetzt sehr naheliegend. Das ist auch für mich total einfach heute. Also ich muss hier nicht viel kreativ werden. Ich kann, ja, es gibt ein relatives Standardgericht, ne?
Genau, also Hot Dogs. Ich freue mich schon drauf. Der Song, also Hot Dog von Limp Bizkit, war der zweite Song aus dem dritten Studioalbum Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Ist der zweite Track direkt nach dem Intro. Also eigentlich ist es der Opening-Track dieser gesamten CD. Hört man auch, wenn man dann in den Song reinhört, gleich am Anfang wird eigentlich das Album vorgestellt. Da hören wir auch gleich mal rein. Veröffentlicht wurde das Album am 16. Oktober 2000 unter dem Label Interscope Records und Flip Records. Vom Genre her gehört die Musik von Limp Bizkit in den New Metal bzw. Crossover. Da werde ich später nochmal ein bisschen drauf eingehen, was denn das eigentlich ist. Das Album selbst war in Deutschland auf Platz 1, in Österreich auf Platz 1, in UK auf Platz 1, in den USA auf Platz 1, in der Schweiz nur auf 4, aber gut, ist manchmal so. Insgesamt hat das Ding 11-mal Gold abgeräumt, 33-mal Platin und fast 10 Millionen Mal verkauft. Ja, also wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Album.
Und damals gab es noch richtig Platten, ne? Das war noch vor Streaming.
Ja, das kommt noch dazu. Ja, aber 2000, da hatten wir schon die Napster-Geschichten, genau, zum Beispiel.
Ne? Damals Ulrich. Napster noch illegal, heute ist es legal. Und unsere Playlist findet ihr da ja unter anderem auch. Genau, muss man ja auch nochmal erwähnen. Also Napster ist früher böse, heute gut.
Naja, darf man so auch nicht sehen. Ne? Da haben wir jetzt zwei unterschiedliche Meinungen. Ich erzähle mir also, ne, an sich war ja Napster damals eine Plattform, wo man seine Musik hochladen konnte und dann wurde sie getauscht. So, das war es quasi so. Und dann kam ein etwas bekannterer Schlagzeuger namens Lars Ulrich von der genauso gut bekannten Band Metallica, der gesagt hat, ey, geht ja wohl nicht hier, die tauschen hier umsonst unsere Musik, wir verdienen ja gar kein Geld mehr, wir müssen ja quasi fast zum Sozialamt laufen, weil uns das Geld hier... Ja, daraufhin gab es natürlich einen riesengroßen Sturm der Entrüstung, gab auch einige Metallica-Fans, die nie wieder Metallica-Fans waren danach. Ne? Lars Ulrich hat da quasi dann die Gerichtsverhandlungen geführt gegen Napster, hat sich durchgesetzt, Napster musste in seinem damaligen Modell quasi schließen, die Fans waren sauer, Lars Ulrich war froh, dass er doch seinen Lebensabend noch mit ein bisschen Geld quasi.
Und heute kriegen sie Centbeträge fürs Streaming.
Ja, ne, also das mal so der kurze Ausflug in die 2000er zu diesem ganzen Thema. Produziert wurde das Album von Terry Date, Limp Bizkit, Josh Abraham und Scott Weiland in den Westlake Studios in Los Angeles. Und damit ihr wisst, um welchen Song es sich hier handelt, hören wir dann natürlich ganz kurz mal rein. Jealousy, filling up a fucked up mind. It's real fucked up like a fucked up crime. If I say fuck two more times, that's 46 fucks in this fucked up rhyme. Everybody knows this song. Everybody knows this song. You wanna fuck me like an animal. Ja, was man hier natürlich schon hört, ist dieses eine Wort, was irgendwie relativ häufig vorkommt. Es kommt tatsächlich 48 Mal in diesem Song vor. Fuck ist das Wort, ne? Und deshalb vorhin auch der Hinweis auf die explicit Lyrics. Kommen wir zur Band Limp Bizkit. Kennt man natürlich, also zumindest bei mir im Jahrgang, Julia, ich nehme an, bei dir war das auch...
Da wir ja nicht wirklich so viel auseinanderliegen. Ja, das ist genau unsere Jugend, ne?
Genau. Also tatsächlich 2000 war ich, zum Tag der Veröffentlichung, ja, war ich 15 Jahre alt. Ja, und da war natürlich Limp Bizkit und überhaupt so dieses ganze Musikgenre des New Metal war da einfach riesengroß. Ne? Und Limp Bizkit, die haben sich 1994 in Jacksonville in den USA gegründet. Fred Durst war damals Tätowierer und tätowierte rein zufällig den Bassisten von der Band Korn. Ja, Fun Fact an der Seite, er tätowierte statt des Wortes Korn Horn, weil er etwas betrunken war. Auf jeden Fall, damit konnte er schon mal gute Beziehungen so in diese Musikszene aufbauen. Und er am Gesang, John Otto an den Drums und Sam Rivers am Bass waren quasi so die Urmitglieder von Limp Bizkit. Der Name, ne, sie schreiben sich ja mit ZKIT, ne, also Bizkit, kommt ursprünglich allerdings trotzdem vom Biscuit, also Bizkit von dem Keks. Ne, und Limp Bizkit heißt eben so viel wie schlaffer Keks. So, und weil man halt eben das Ganze...
Was könnte das nur bedeuten?
Ja, weiß ich auch nicht. Wollen wir auch gar nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall hat man das ja früher auch schon so gemacht. Zum Beispiel Motley Crue ist so ein Beispiel, dass man eben die Wörter einfach so ein bisschen abwandelt. Ne? Deswegen eben die Schreibweise mit dem Z. Bei Motley Crue war es zum Beispiel so, die schreiben sich ja mit Ö, also Motley mit EY und Crue mit Ü. Da ging es tatsächlich darum, wir benutzen die Buchstaben, es sieht europäisch aus. Ja, das war so der Hintergrund dazu. Auf jeden Fall kam dann noch Gitarrist Wes Borland dazu und damit waren Limp Bizkit dann komplett, beziehungsweise fast komplett, denn es kam tatsächlich dann auch noch ein DJ dazu, das allerdings erst nach der ersten Tour. Hier auch wieder Zufälle gibt's, ne? Die gibt's manchmal gar nicht. Wie gesagt, Fred Durst war der Tätowierer vom Bassisten von Korn und als Limp Bizkit in Jacksonville mal wieder ein Konzert hatten, spielte Fred Durst Korn halt ein Demo-Tape vor und die fanden es so geil, dass sie einfach mal sagten, okay, Limp Bizkit hier geht einfach mal mit Deftones auf Tour. Ja, auch eine Band aus der Szene, schon groß und ja, als so kleine neue Band, ne, ist es natürlich ganz geil, wenn man gleich mal irgendwie groß unterwegs ist. So, auf dieser Tour lernten sie dann ihren DJ kennen, DJ Lethal. Und der machte dann letztendlich die Besetzung komplett. Aktuell ist es ein bisschen ruhiger geworden um Limp Bizkit. Man hat ja immer wieder mal so ein bisschen was gehört von Fred Durst. Ne? Hier mal Drogen, da Alkohol. Und so ging es natürlich hin und her. Ne? Der DJ wurde zwischenzeitlich auch mal gekickt wegen Drogenproblemen und einem zerstörerischen Lebensstil. Auch das kennt man natürlich so ein bisschen aus der Musikszene. Auch Wes Borland, der Gitarrist, war mal raus. Hatte zwischenzeitlich auch mal so einen kleinen, naja, religiösen Hang irgendwie und musste sich einfach um andere Themen kümmern. Wer die Band Limp Bizkit nicht kennt, einige ihrer bekanntesten Songs sind zum Beispiel Take a Look Around oder Behind Blue Eyes. Ja, und da hören wir einfach mal ganz kurz rein in die beiden Songs. Take a Look Around war mit auf dem Album hier drauf, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Und Behind Blue Eyes wurde 2003 veröffentlicht auf dem Album Results May Vary, auch ebenfalls unter dem Label Interscope Records, Flip Records und Produzent war da Terry Date, DJ Lethal, Fred Durst und Rick Rubin. Ja, den kennen wir natürlich auch als großen Produzent. Aber jetzt hören wir erstmal in die Songs rein. What it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes. Wir kennen diese Songs Behind Blue Eyes natürlich nur ein Coversong von The Who.
War ja auch Soundtrack von. Oh, wie hieß der noch? Gattaca? Auf jeden Fall spielte Halle Berry mit.
Genau. Also,
ich kann mich nicht mehr genau an die Handlung erinnern. Ich weiß nur, dass es irgendwie mit einem. In der Psychiatrie irgendwie zu tun hatte, aber genau, so mehr genau. Weiß ich nicht mehr.
Zwei Leute versuchen quasi da raus zu fliehen. Soweit war das. Und ich glaube, die waren alle so ein bisschen brainwashed da in diesem bei Gattaca. Genau. Und ansonsten Halle Berry sieht man natürlich auch eben in dem Video von Behind Blue Eyes von Limp Biscuit. Das zu den Songs erstmal, beziehungsweise zu der Band. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Hot Dogs. Viel ist ja nicht zu machen, ne? Also
beziehungsweise den Großteil habe ich schon gemacht. Ich kann ja nicht mich jetzt hier hinstellen und einfach Hotdog-Brötchen im Supermarkt kaufen, Röstzwiebeln kaufen und wir machen das so, wie man das sonst.
Ich dachte, du hast ja so eine Plastikpackung, die wir aufreißen, in die Mikrowelle stellen.
Nee, ich habe dann da doch ein bisschen einen anderen Anspruch an mich und meine Küche. Deswegen habe ich heute Morgen schon Hotdog-Rolls gebacken und vor allen Dingen, guck mal hier.
Ja, ich sehe es, ja.
Ja, ich habe jetzt den Rhythmus nicht ganz im Kopf, deswegen, sonst hätte ich es auch im Rhythmus geschickt. Ich habe Röstzwiebeln gemacht. Und zwar habe ich dafür ganz, ganz feine Zwiebeln genommen. Ich habe meine heißgeliebten Schalotten genommen und die auch dünn gehobelt. Deswegen haben wir hier sehr, sehr feine Röstzwiebeln und die sind wirklich richtig schön crunchy. Und da freue ich mich schon sehr
drauf. Da habe ich also tatsächlich Interessensfrage, wie macht man Röstzwiebeln? Also ich meine, ich könnte mir jetzt vorstellen, okay, ich schneide die Dinger jetzt irgendwie klein und nehme, also frittiere sie quasi in einer Pfanne.
Genau. Also im Deutschen gibt es da keine sprachliche Unterscheidung. Im amerikanischen Kochsprech gibt es die Unterscheidung zwischen Shallow Fry und Deep Fry. Also Deep Fry wäre dann letzten Endes das, was wir mit Frittieren kennen, dass man im tiefen Fett ausgebacken, sagt man ja auch im alten Küchensprech, dann wirklich richtig tief eintunk. Shallow Fry, da hat man dann so eine Pfanne letzten Endes, die halt einfach nur hoch mit Fett steht. Und so habe ich das hier halt auch gemacht. Ich habe eine gusseiserne Pfanne genommen, habe da unser schon häufig erwähntes Ghee reingetan, sodass dann, ja, keine Ahnung, so 2 Zentimeter hoch oder so das Fett in etwa drin stand. Ich habe die Schalotten ganz fein gehobelt, habe die in einer Schüssel, aber auch erst kurz bevor ich die ins Fett getan habe, mit Mehl und circa einem halben Teelöffel Salz vermengt. Also es waren 2 Esslöffel Mehl, 1/2 Teelöffel Salz und dann schön miteinander vermengt. Die Ringe sollten sich halt möglichst gut voneinander trennen und dann immer portionsweise so circa 1 Handvoll in das Fett gegeben. Das Fett darf dabei nicht zu heiß sein. Es ist tatsächlich ein langer Prozess, weil wir wollen, dass so viel Feuchtigkeit wie möglich aus der Zwiebel rauskommt, bevor sie anfängt zu bräunen. Weil wir wollen ja, dass sie knusprig ist und dafür muss das Wasser raus. Und deswegen darf das Fett, naja, ich habe das, glaube ich, so bei 140, 150 Grad herum gehabt. Ich habe halt ein digitales Thermometer, mit dem ich das immer ein bisschen überwacht habe. Und habe dann ja handweise das gebacken, immer schön mit der hitzefesten Frittierkelle schön hin und her bewegt, damit die nicht aneinander klumpen. Und dann, wenn die eine schöne goldene Farbe hatten oder karamellige Farbe hatten, habe ich die dann rausgeholt und auf einem Kuchengitter, auf das ich Küchenkrepp gelegt habe, dann separiert und austrocknen lassen. Und dann auch ein paar Stunden austrocknen lassen. Die müssen nämlich wirklich richtig gut Feuchtigkeit verloren haben, weil wenn man die dann, also ich habe jetzt hier eine etwas größere Portion gemacht, das werden wir heute nicht alles aufbrauchen, wenn man die mit Restfeuchtigkeit dann in einem geschlossenen Gefäß aufbewahrt, dann wird es halt matschig und vor allen Dingen schimmelig. Deswegen sollte da wirklich drauf geachtet werden, dass die gut trocken sind.
Okay, ansonsten hast du das Wasser für die Wurst schon aufgesetzt?
Das mache ich jetzt gleich. Bevor wir das machen, werde ich nämlich noch eine dänische Hotdog-Remoulade machen. Wir haben, ja, wie gesagt, heute nicht ganz so viele Zutaten, an denen ich mich austoben kann. Röstzwiebeln sind gemacht, die Hotdog-Rolls sind schon gemacht und Ketchup selbst machen lohnt sich nicht wirklich. Deswegen dachte ich mir, machen wir eine Remoulade.
Woher kommt denn eigentlich der Begriff Hotdog? Also ist ja irgendwie so, dass man, ja, keine Ahnung, heißer Hund, ne? Man kennt kalten Hund, das ist ein Kuchen. Wo da die Begrifflichkeit herkommt, weiß ich tatsächlich auch nicht. Kalte Schnauze ist, glaube ich, noch so ein Wort dafür. Ne? Vielleicht liegt es an der Farbe oder an dem, ich weiß nicht.
Keine Ahnung, ist auch tatsächlich, glaube ich, weiter, also viel mehr in Ostdeutschland verbreitet gewesen als bei uns.
Das war jahrelang mein Geburtstagskuchen,
ja, den
meine
also Mutti mir gemacht hat. In Westdeutschland hatten wir damit nicht ganz so, man gab es auch, aber nicht so weit verbreitet wie hier in der Region.
Ja.
Woher der Name des Hotdogs jetzt wirklich so ganz letzten Endes kommt, da gibt es verschiedene Geschichten, wie so oft. Was man aber definitiv sagen kann, ist, dass der Hotdog eine deutsche Erfindung ist. Und zwar gab es schon erste Ansätze dafür in Frankfurt. Da gab es schon Mitte des 19. Jahrhunderts einen Metzger, der eine Wurst empfunden hat, so ein Frankfurter Würstchen halt, das man im Brötchen servierte. Das war quasi so die Urform. Aber so richtig zu dem, was er heute ist, wurde der Hotdog dann in den USA, in New York, auf Coney Island, also dem Vergnügungspark, durch einen deutschen Auswanderer tatsächlich, der Charles Feldman, also vermutlich dann ursprünglich Karl Feldmann, Karl ist ja die deutsche Form von Charles, der dort einen Hotdog-Stand eröffnete oder einen Würstchenstand eröffnete, in dem er dann Brötchen mit Würstchen drin verkaufte. Und von da an haben die ihren Siegeszug über die USA und die ganze Welt angetreten. Ganz berühmt für seine Hotdogs ist natürlich auch sind die Dänen, die das ja auch par excellence betreiben. Rotpöler heißt die wohl? Rotpöler. Ich war noch nie in Dänemark im Urlaub, ich habe noch nie damit Begegnung gehabt. Aber man kennt es ja von diversen Abbildungen, diese richtig giftroten Würste. Ja. In meinem Bekanntenkreis meinte man auch, bevor wir diese Folge hier gemacht haben, ich müsste unbedingt diese dänischen Würste dafür benutzen. Ich lege jetzt aber nun tatsächlich Wert darauf, dass wir bei den Produktionen oder insgesamt achte ich darauf, möglichst Biofleisch zu verwenden, einfach aus Tierwohlgründen. Und deswegen kam das nicht in Frage.
Gut, aber du nimmst ansonsten, ich sage mal, herkömmliche Würste. Na, da ist jetzt nichts Besonderes dabei.
Genau, also ich habe jetzt, wie gesagt, Bio-Wurst gekauft. Ich habe hier zwei Varianten. Das ist nämlich eine Vorliebensfrage. Ich habe einmal Würstchen aus dem Glas. Und ich habe einmal welche aus dem Kühlregal in einer frischen Packung, ohne Feuchtigkeit, also nicht eingelegt. Der Unterschied ist natürlich ganz, ganz stark in der Haut, oder im Darm, denn die Wurst, die nicht im Wasser gelagert ist, die hat einen ganz anderen Biss. Die ist wesentlich knackiger, die im Glas ist tendenziell eher weicher. Jetzt ist die Frage, was man im Hotdog mehr mag. Hm. Ich tatsächlich mag die Würstchen aus dem Glas lieber. Ich habe hier Bio-Wiener. In beiden Fällen sind es Bio-Wiener, weil Frankfurter habe ich tatsächlich in Bio-Qualität nicht bekommen.
Hm. Okay. Ja, ich habe tatsächlich noch nie drauf geachtet, was für eine Wurst. Aber da bin ich wahrscheinlich auch gar nicht so der Feinschmecker. Wenn ich mir Hot Dogs hole, so, dann schon irgendwie speziell. Ne? Ich mag gern so die griechischen Varianten, so mit Tzatziki und Schafskäse und sowas. Das ist so meins in dem Fall. Oder eben ganz doll cheesy. Wirklich dann noch so eine Käsesoße.
Okay, ja, das ist sehr New York, ne? Also in New York, wer von euch schon mal da war, kennt es, an fast jeder Ecke stehen die Hotdog-Verkäufer mit ihren Cards, aus denen dann Chili-Dogs kommen, was mir tatsächlich ein bisschen too much ist. Ich brauche nicht auf einem Würstchen auch noch ein Chili con Carne. Wichtige Unterscheidung ist dann auch da, ob man den Hotdog gebraten oder gekocht hat, also sprich aus dem warmen Wasser kommt, gekocht wird das ja nie, aber aus dem warmen Wasser durchgezogen oder gebraten. Ich bevorzuge hier die Variante tatsächlich mit dem Topf, nicht nur weil es einfacher ist, sondern weil ich im Hotdog auch tatsächlich diese Röstaromen nicht brauche. Ich habe ja die Röstzwiebeln, ich brauche die nicht nochmal vom Würstchen. So, und ansonsten machen wir es, wie gesagt, heute klassisch mit Röstzwiebeln, mit Gurken, Ketchup, Senf, Remoulade. Und das war es eigentlich auch schon. Ach so, du hattest mich ja nach dem Ursprung des Namens gefragt. Also es gibt ein ganz berühmtes, ganz berühmten Cartoon, in dem ein Dachshund oder ein Dackel in einem Brötchen steckt. Ich komme nicht mehr drauf, wie der Cartoonist heißt. Und es gab lange die Geschichte, dass daher die ursprüngliche Bezeichnung des Hotdogs abgeleitet wurde, warum auch immer der damals darauf gekommen ist, das so zu zeichnen. Dann gibt es die Anekdote, dass sehr viele der Metzger, die gerade im Nordosten der USA sich angesiedelt haben, deutschstämmig waren und da auch sehr viel Dackel als Hunde gehalten wurde und dass da dann so eine Transferleistung auf die Wurst entstanden ist. Aber so wirklich richtig verbrieft gibt es keine Variante, die das so richtig für sich behaupten kann, die Originalgeschichte zu dem Namen zu sein.
Okay, also, wenn ihr es vielleicht wisst, schreibt uns gerne irgendwie über Twitter oder Instagram, schreibt uns, wenn ihr wisst, wo quasi der Hund begraben liegt beim Thema Hotdog.
Genau. Na? Wir sind ja wissbegierig, wir wollen ja lernen, deswegen sind wir auf dieser Erde. lasst uns an eurem Wissen teilhaben.
Genau. Du machst jetzt gleich die Remoulade. Ne? Ich würde sagen, ich gehe vorher vielleicht einfach nochmal so ein bisschen auf den Song ein und wir setzen uns mal so ein bisschen mit dem Text auseinander. Zurück hier beim Plattenteller auf meinmusikpodcast.de. Für euch hier am Mikrofon immer noch Julia und ich, Robert. Und wie schon angekündigt, kümmere ich mich jetzt mal mit euch bei unserem heutigen Song Hotdog von Limp Bizkit um den Text. Und ich habe es eingangs schon erwähnt. Zum einen explicit Lyric, denn das Wort Fuck kommt einige Male vor und ich habe es ja auch schon verraten, tatsächlich 48 Mal. Warum ist dem so, beziehungsweise warum heißt der Song eigentlich Hotdog? Ich habe den Text mal überflogen und ich muss sagen, ich finde hier keinen Bezug zum Essen. So viel ist schon mal zu sagen.
Ich hab da so einen Verdacht.
Ja. Inhaltlich geht es eigentlich darum, dass sich Fred Durst, der Sänger von Limp Bizkit, so ein bisschen mit seinen Kritikern auseinandersetzt. Er muss da einfach mal ein bisschen was loswerden. Ich zitiere mal hier nur eine kurze Strophe. Everybody's judged by their fucked up face, fucked up dreams, fucked up life, fucked up kid. So und so zieht sich das tatsächlich immer wieder durch, so durch den gesamten Text. Und im Chorus tatsächlich, da gibt es so verschiedenste Interpretationen. Der Chorus geht, you want to fuck me like an animal, you'd like to burn me on the inside, you like to think that I'm a perfect drug, just know that nothing you do will bring you closer to me. So, also erstmal natürlich, okay, hier, fuck me like an animal und so weiter. Könnte man natürlich jetzt erstmal einfach nur inhaltlich sehen und sagen, okay, hier geht es eben tatsächlich überhaupt nicht ums Essen, sondern hier geht es um ganz andere Sachen. Es gibt allerdings eine Variante oder eine Interpretation zu dem Ganzen. Und zwar parodiert der Refrain Songs von den Nine Inch Nails. Und zwar den Song Closer. Das Wort finden wir da auch wieder. Den Song The Perfect Drug haben wir auch, Perfect Drug. Und den Song Burn. Und Fred Durst sagt, dass er eigentlich ein riesengroßer Fan der Nine Inch Nails ist. Allerdings hat sich der Frontmann der Nine Inch Nails, Trent Reznor, ja negativ über Fred Durst geäußert. Ne? Und deshalb muss er hier das alles so ein bisschen auf die Schippe nehmen und eben so ein bisschen eben aufräumen mit diesem Kritiker, beziehungsweise eben mit seinen Kritikern. Also angeblich ist das so die Anlehnung an den Text, dass er sich da eben so ein bisschen abarbeitet an möglichen Geschichten. So, ja, und ansonsten, wie gesagt, Hotdog, das Album heißt ja The Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water. Ne, also Hotdog haben wir da also auch im Albumtitel mit drin. In dem Song kommt dann auch zum Schluss zum Beispiel, dass Fred Durst sagt, Kiss my Starfish. Ne, also der Chocolate Starfish ist letztendlich etwas, ja, wie soll man sagen, vulgär, eine sehr vulgäre Sprache, ne, was aber eben auch so ein bisschen dem Genre letztendlich geschuldet wird, da komme ich auch gleich nochmal zu. Ne, und da geht es natürlich um den menschlichen Anus. Zusätzlich allerdings ist Chocolate Starfish ein Spitzname, den sich Fred Durst auch selbst gibt.
Man muss dazu sagen, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, beziehungsweise bevor wir diese Folge konzipiert haben, haben Robert und ich darüber diskutiert, ob wir sie wirklich als explicit markieren. Ihr kennt das ja auch, das sieht man dann auch auf den Portalen, die sind dann entsprechend gekennzeichnet. Oder ob wir alles bleepen und über diese ganzen Stellen quasi hinweggehen. Ich bin gerade sehr froh, dass wir das nicht getan haben. Denn auch wenn uns jetzt vielleicht nicht jeder Minderjährige hier heute hören kann, ich glaube, die Folge hätte viel verloren, wenn wir diese ganzen Sachen einfach unter den Teppich gekehrt hätten.
Definitiv. Und damit ihr nochmal einen Eindruck bekommt, wie eben auch so die Strophen eben gesungen klingen von Fred Durst, hören wir hier natürlich auch nochmal rein. Auf jeden Fall sehr explicit die Lyrics hier und wie gesagt 48 Mal Fuck alleine in diesem Song. Julia, ich würde sagen, ich gebe wieder rüber zu dir. Du machst jetzt nämlich unsere tolle Remoulade.
Ganz genau, natürlich machen wir die auch from scratch. Das heißt, wir machen auch die Mayonnaise selbst und wir werden dabei eine Technik anwenden, die das Ganze wesentlich ja, nahbarer macht. Mayonnaise machen klingt immer nach so viel Arbeit, man muss so viel rühren. Wir machen das heute mit der Pürierstabmethode. Und dadurch hat man Ja, eine sehr schöne cremige Mayonnaise. Ich schneide jetzt hier gerade ein paar Gurken, denn eine Remoulade kommt ohne Gurken nicht aus. Ich habe auch ein bisschen Schalotte vorbereitet. Wir brauchen natürlich nicht so viel jetzt hier für die Menge. Wer schon mal dänische Remoulade gegessen hat, der weiß, dass die eine sehr starke Currynote hat. Entsprechend kommt da auch Curry rein. Und weil das auch noch ein bisschen Süße braucht, habe ich entschieden, heute da mal getrocknete Aprikosen mit einzuarbeiten. Und da wir ja die Pürierstabmethode benutzen, wird das auch alles schön fein eingearbeitet.
Ja, also bin ich gespannt. Ansonsten Mayonnaise quasi nach dem klassischen Rezept irgendwie.
2 Eigelb und circa 1/4 Liter Öl, genau. Wir haben hier heute eine Mischung aus Rapsöl und Sonnenblumenöl, was tatsächlich einfach meiner Faulheit geschuldet war, denn das Sonnenblumenöl war leer und ich war zuvor noch mal in den Keller zu gehen.
Also Kochen ist ja tatsächlich im Gegensatz zum Backen auch immer mehr, oder was heißt mehr, ne? Es ist letztendlich auch einfach eben freie Inspiration. Ne?
Improvisation ist das A und O beim Kochen. Wir hatten uns, ich glaube, bei der Carbonara-Folge schon mal über das Eiertrennen unterhalten.
Ja, damals wandtest du eine Handtechnik quasi an, ne? Du hast dir das Ei in die Hand reingemacht und das Eigelb quasi abgefangen.
Genau, heute mache ich es einfach mal, um es dir zu demonstrieren mit der anderen Methode. Die anderen können es ja leider nicht sehen. Ich schlage jetzt die Eier im Ganzen in eine kleine Schüssel und hoffe, dass die Eigelbe beim Aufschlagen nicht kaputt gehen. Geschafft. Und jetzt greife ich da einfach rein und hole das Eigelb raus und lasse das Eiweiß runterlaufen. Also unsere Finger sind unsere besten Werkzeuge, wenn man sich nicht davor ekelt. Und diesen Ekel sollte man in der Küche sowieso ablegen. Dann ist das eine ganz wunderbare Methode. Gerade wenn man größere Eiermengen trennen muss, geht das wunderbar.
Gut, jetzt nimmst du natürlich nur 2 Eigelbe, weil wir ja eben auch gar nicht so viel von der Remoulade brauchen.
Tatsächlich 2 Eigelbe, das ist schon eine Menge. Das wird schon eine ordentliche Portion werden. Okay. Das wirst du dich überraschen.
Ich bin gespannt, ja. Ich kenne auch so meine ersten Versuche, mal eine Mayonnaise zu machen, ja, bis mir meine Oma dann gesagt hat, Robert, langsam.
Langsam?
Na, langsam zugießen.
Das Öl. Ja, tropfenweise am Anfang, ne, wie bei jeder emulgierten Soße, am Anfang tropfenweise, später dann ein bisschen mehr. Wir haben das Eigelb jetzt hier in unserem Mixbecher. Ich gebe da jetzt ein kleines bisschen Salz dazu. Ich gebe einen kleinen Spritzer Zitrone dazu. So. Und dann kann die wilde Reise eigentlich auch schon losgehen. So, einmal kurz. Ja, Eigelb ist aufgebrochen. Dann fangen wir jetzt an.
Ja, Julia, während du hier quasi unsere Mayonnaise fertig machst, beziehungsweise die Remoulade, was es ja am Ende werden soll, erzähle ich mal hier noch ein bisschen was zum Genre New Metal. Wie schon erwähnt, Limp Bizkit ist natürlich einer der großen Vertreter des New Metals. Und jetzt wollen wir natürlich auch mal so ein bisschen klären, was das denn ist. So 2000 rum war quasi so die große Phase des New Metal, wo ganz viele neue Bands kamen mit einer ganz neuen Art von Musik. Entstanden ist es tatsächlich schon in den 90er Jahren, so aus dieser ganzen Alternative Rock, Alternative Metal Bewegung, Crossover gab es ganz viel. Alternative war halt damals einfach alles das, was man nicht klar definiert in irgendeine Musikrichtung packen konnte. Und Crossover ist quasi eben immer so ein Mix aus 2 verschiedenen Musikrichtungen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel, hat man ja auch ganz häufig irgendwie eine Metalband nimmt und da gibt es dann plötzlich jemanden, einen Hip-Hopper, einen Rapper irgendwie, der dann eben mit denen zusammen irgendwas macht. Das sind dann eben so Crossovers. Beim New Metal war es so, dass man sich ja so ein bisschen vom klassischen Heavy-Metal-Metal abgekapselt hat. Man war weniger so mit diesem männlichen oder mit diesem Männlichkeitspathos, den es im Metal ja gibt, ne, unterwegs, sondern war eher so ein bisschen auf jugendlich, autoritätsablehnend. Also ich meine, gut, das ist letztendlich wahrscheinlich in jedem Musikgenre so, dass man irgendwelche Autoritäten ablehnt. Aber der New Metal war halt irgendwie ein bisschen jünger, ne, und war nicht so auf dieses klassische Männlichkeitsding. Wie gesagt, also wenn man so Metalbands wie Manowar zum Beispiel kennt, ne, wo die großen durchtrainierten Krieger da stehen, so, ne, das gab es halt dann eben im New Metal nicht mehr. Außerdem natürlich ist das ganze Genre sehr vom Hip-Hop beeinflusst. Wenn man sich so die Vertreter anschaut, zum Beispiel Linkin Park, ne, als sehr große Band oder als sehr großer Vertreter des New Metal, Korn, aber eben auch Bands wie Slipknot zum Beispiel, die da eben ganz stark von diesen Einflüssen letztendlich sich inspirieren lassen haben für ihre Musik. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht. Tatsächlich ist es ein Song von der Band Linkin Park, One Step Closer heißt er, und er ist erschienen am 28. September 2000. Nebenbei, es ist mein 15. Geburtstag gewesen, als das Album rauskam, nämlich, beziehungsweise war die Single-Auskopplung aus dem Debütalbum Hybrid Theory. Unter dem Label Warner Brothers wurde das Ganze veröffentlicht und die Produktion, die hatte Don Gilmore verantwortet. Und wir hören hier einfach mal rein, weil man auch da natürlich so die typischen Elemente des New Metal einfach sehr gut wahrnehmen kann. Ja, also was man hier natürlich ganz wunderbar hört, sind eben so diese klassischen Elemente. Ne? Natürlich gibt es eben verzerrte Gitarren, das Ganze ist sehr perkussiv ausgelegt. Ne? Die Gitarre macht hier viel Rhythmusarbeit. Letztendlich auch der Gesang ist sehr viel auf die rhythmische Setzung der Texte gelegt wird. Ne? Was man außerdem noch hört, sind eben zum Beispiel Elemente, natürlich hat man eben Schlagzeug, aber man hört auch viel elektronische Sounds damit drin. Ne? Man hört zum Beispiel, DJs sind gerade bei solchen Bandkonstellationen im New Metal einfach sehr, sehr verbreitet. Das hört man dann eben auch, oder hat man eben gerade auch in diesem Ausschnitt gehört. Und so der New Metal, der letztendlich ganz, ganz viele Einflüsse von außen vereint. Und aufgrund seiner Härte und dann eben auch die Verwendung eben von den verzerrten Gitarren natürlich eben schon dem Metal noch zuzuordnen ist. Aber auch daraus haben sich dann wieder ganz viele weitere Subgenres letztendlich entwickelt. Jetzt würde ich
fühle mich gerade ein bisschen an unsere Poundcake-Folge erinnert. Vielleicht statt der Makita-Bohrmaschine.
Genau, aber ich glaube, dass man leider mit so einem Pürierstab auch die Gitarre zerstört.
Verdammt. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr natürlich nachholen. Wie alle anderen Folgen auch. Eure Mayonnaise zwischendurch, so wie meine jetzt hier gerade, ein bisschen zu fest wird, weil das Eigelb kann halt auch nur so viel Fett binden, dann kann man auch mit einem kleinen Schuss Wasser nachhelfen, um das Ganze wieder ein bisschen flüssiger zu machen. So, Robert, du hattest ja gesagt, wir kriegen eine kleine Menge, ne, mit den zwei Eigelben. Also wir haben jetzt hier zwei Eigelbe, ein Viertel Liter Öl und circa na, so 20, 30 Milliliter Wasser reingegeben. Und wir haben, na, was haben wir denn hier so? 350 Milliliter Mayonnaise. Also das Volumen hat sich nochmal auch über die 250 Milliliter Öl hinaus ordentlich vergrößert. Jetzt machen wir schon mal einen ersten Geschmackstest. Ich vermute, dass wir noch Salz zugeben müssen. Vermute richtig. Und dann geben wir in diesem Zug auch unsere Gurke dazu. Ich gebe unsere Schalotte dazu. Ich gebe Currypulver dazu. Na, circa einen halben Teelöffel, würde ich sagen. Und ich gebe unsere Aprikosen hinzu. So, gebe ich circa ja, einen Teelöffel Aprikosen. Also ich habe die Aprikosen gehackt hier vor mir stehen, deswegen ist es circa ein Teelöffel. Ansonsten ist es vielleicht so eine halbe getrocknete Aprikose. Jetzt wird das nochmal kurz durchpüriert. Ich finde, die ist sehr lecker und die Remoulade ist fertig. Ah, ja, wir haben uns dafür entschieden, die Würstchen aus dem Glas zu nehmen. Weil du keine Meinung dazu hast und ich habe eine, dann essen wir die Tage im Büro halt einfach die anderen Würstchen.
Ja, finde ich super.
Genau. Ich lege die jetzt ins heiße, nicht kochende Wasser.
Warum sollen sie oder warum soll das Wasser nicht kochen?
Weil die Würstchen dann platzen.
Achso, na gut, ich hätte es jetzt tatsächlich anders. Also, ne, ich kenne das ja auch, ne, dass ja die Würstchen platzen würden, wenn es Wasser kocht. Deshalb lege ich Würstchen immer ins kalte Wasser. Wenn es Wasser kocht, sind sie fertig.
Ja, oder hast du nur das Problem, wenn du den Moment verpasst, dann ist buff.
Seitdem ich es so mache, ist nie wieder eine Wurst geplatzt.
Okay, gut. Du kannst halt auch einfach das Wasser einmal aufkochen, dann die Herdplatte runterdrehen auf die niedrigste Stufe, die Würstchen reinlegen, circa 5 Minuten durchziehen lassen und dann sind sie auch warm. Sie sind ja schon gar, das ist ja eine Brühwurst. Du musst ja nicht nochmal irgendwie einen Garprozess abwarten.
Ja. Dann kommt jetzt natürlich die große klassische Frage, wie belegt man einen Hotdog richtig, wenn wir das klassische Hotdog machen?
Da stellst du Fragen, wie ist es klassisch richtig? Ich glaube, geschichtet.
Ja.
Also genau wie es, gibt ja kein Originalrezept wie bei so vielen Sachen, die wir hier machen. Von daher.
Wahrscheinlich kann man sich da auch streiten, ne? Nehmen wir da Käse zum Beispiel noch mit drauf, macht man Käse mit um die Wurst.
Ja, das ist ein Cheese Dog, das ist was anderes, das ist kein Hotdog.
Na gut, also man legt auf jeden Fall die Wurst rein, man macht wahrscheinlich die Remoulade unten drunter, den Ketchup, legt dann die Gurken drauf und dann die Zwiebeln.
Also ich nehme tatsächlich die Zwiebeln unter die Gurken.
Damit sie nicht runterfallen.
Ganz genau, weil die Gurken die Zwiebeln so ein bisschen auf dem Hotdog fixieren. Das ist so meine Technik. Und ja, die Soßen unten, manchmal mache ich auch sogar noch unter die Wurst den Ketchup und die Remoulade oben drauf, damit das untere Stück vom Brötchen auch noch ein bisschen Soße sieht und man da nicht das pure Brot dann letzten Endes hat. Aber das kann jeder machen, wie er will. Ich glaube, wenn man in das große schwedische Einkaufshaus geht, man isst zwangsläufig einen Hotdog, ich glaube, ohne geht gar nicht, ist Frevel.
Ist ja auch billiger.
Ist sehr günstig, in der Tat. Aber da kann man sehr interessante Sozialstudien dann am Hotdog-Stand durchführen, indem man beobachtet, wie die Menschen da ja ihren Hotdog zusammenbauen. Und teilweise schlägt man da die Hände über den Kopf zusammen, wenn man sieht, wie manche das machen. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir könnten uns dann auch so langsam an unsere eigene Hotdog-Konstruktion begeben.
Sehr gut, da freue ich mich sehr drauf. Ne? Bei uns hier beim Plattenteller, da geht es ja am Ende eigentlich immer nur ums Essen. Und ich habe es ja schon öfter mal gesagt, immer wenn ich hier zu unseren Produktionen komme, habe ich einfach schon 3 Tage vorher gehungert, ne, um dann auch genügend Hunger mitzubringen, um hier zu essen. Ja, du hast natürlich die Hotdog-Buns selber gebacken, vorbereitet. Was ist da noch oder was ist das für ein Teig?
Das ist auch ein Brioche-Teig, wie bei den Hamburger-Buns. Das ist ein leicht süßlicher Teig. Er soll halt gut tragfähig sein. Das ist das, worauf es ankommt beim Hotdog. Ich versuche sie jetzt gerade möglichst mittig und gleichmäßig aufzuschneiden. Mehr oder weniger gut gelingt.
Ja, man will natürlich immer aufpassen, dass man beim Aufschneiden nicht das Brot durchschneidet oder dass
das
es aufbricht.
Das ist die Herausforderung, ganz genau. So, Robert, wie willst du es haben?
Ja, ich nehme natürlich Remoulade und Ketchup, ist klar. Dann werde ich die Zwiebeln tatsächlich darauf machen. Ja, hat mir irgendjemand mal gesagt, dass das wahrscheinlich ganz cool ist, damit die Zwiebeln nicht runterfallen.
Also wir nehmen zuerst das Würstchen.
Ach, du nimmst zuerst das Würstchen.
Oder? Okay. Erst die Soße.
Ich würde das jetzt erstmal alles ins Brötchen machen, weil ich das auch immer ärgerlich finde, wenn das Brötchen so trocken bleibt.
Ja, dann ja, siehst du. Dann. Dann machen wir das mal so. Hier ist ja jeder seines eigenen Glückes Schmieds.
Genau. Oh,
Ketchup-Massaker hier. Ich habe niemanden umgebracht.
Sagst du.
Also, noch nicht. Robert?
So, also, ne, ich mach's jetzt wie Oh ja, jetzt weiß ich, was du meinst mit dem Ketchup-Massaker. Ja, auf jeden Fall mache ich es wie angekündigt. Ne? Erstmal schön das Brot und ich klappe es jetzt auch einfach schon mal zusammen, um das auch hier so ein bisschen gut zu verteilen. Dann werde ich mir die Röstzwiebeln da in diese...
Ach, dir fehlt ein Löffel, ne?
Genau, mir fehlt noch ein Löffel. Man muss ja sagen, Julia ist ja hier sehr gut ausgestattet in ihrer Küche, daher ist es gar kein Problem, hier an einen Löffel zu kommen.
Ich wette, einen Löffel würde ich bei dir auch finden.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich nicht zu knapp. Ich habe letztens gelesen, wer Kuchengabeln besitzt, ist erwachsen.
Okay, ich besitze nicht nur Kuchengabeln, ich besitze sogar Austerngabeln.
Ja, dann bist du quasi Rentner. Okay, also ich habe jetzt hier wahrscheinlich wie immer das Ding einfach schon viel zu voll gemacht.
Es sieht ein wenig so aus, aber ich habe ja einen guten Staubsauger, das ist gar kein Problem. Ich werde jetzt hier keine Werbung machen, aber es ist ein guter Zyklon-Staubsauger ohne Beutel.
Sehr gut. Ja, meine Wurst liegt jetzt schon auf den Röstzwiebeln. Ich habe gerade festgestellt, ich habe wahrscheinlich wirklich zu viel Röstzwiebeln darauf gemacht. Ich hole mal noch eine.
Also ich habe unten Ketchup, jetzt um ganz transparent zu sein, dann Würstchen, dann Remoulade. Jetzt kommen die selbstgemachten Röstzwiebeln. Und Robert hat eine Kuchengabel für die Gurken gefunden.
Tatsächlich, wir sprachen gerade drüber. Mann, bist du erwachsen. So, bei den Gurken ist auch immer noch so ein bisschen die Frage, ne? Was kommen da für Gurken?
Ich nehme da tatsächlich immer den dänischen Gurkensalat, der auch für Hotdogs speziell gemacht ist.
Wurde der extra dafür erfunden eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Manchmal habe ich auch schon Sandwich-Gurken dafür benommen. Das sind ja diese länglichen, die sich besonders gut für Sandwich eignen. Hence the name. Die sind halt logistisch gut zu handeln, weil sie nicht so auseinanderdriften wie die Gurkenscheiben. Ist aber natürlich rein optisch ein bisschen was anderes. Ist nicht das, was man so kennt. Und jetzt würde ich sagen, mute ich mal kurz mein Mikro. Oder wir muten mal kurz unsere Mikros und beißen rein, oder?
Ja. So, wir sind gleich wieder da.
So, Robert, was sagst du? Kaust noch?
Ich muss noch runterschlucken. Es schmeckt wunderbar. Also die Remoulade schmeckt mir sehr, sehr gut. Na, ansonsten, ich meine, wir haben es ja, oder du hast es ja auch eingangs schon gesagt, was kann man jetzt an einem Hotdog groß falsch machen? Die Buns sind sehr lecker.
Sehr tragfähig.
Ja. Ja, sind auch ein bisschen fester, finde ich, als so klassische Hotdog-Buns. Ja, und ansonsten, na klar, ist ein Würstchen. Die Röstzwiebeln sind auch gut.
Wir haben uns ja jetzt nun für die dänische Remoulade entschieden. Es gibt ja beim Hotdog noch die klassische Gerätchenfrage. Also Ketchup ist omnipräsent, ist immer drauf. Aber Mayonnaise und Senf, nur Mayonnaise. Wir haben es mit der Remoulade jetzt quasi den einfachen Ausweg geschaffen. Aber wie siehst du das sonst?
Also wenn es nach mir geht, ne, alle Zutaten, die auf dem Tisch stehen, müssen auch auf das Ding. So tatsächlich. Also da bin ich bei Burgern genauso wie bei allem anderen. Wenn es heißt, irgendwie Burger belegen, dann muss ich da auch alles raufschmeißen. Ne? Das ist so meine Theorie. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, also ich stehe eben auch auf verschiedenste Varianten. Und dem am liebsten so diese griechische mit Tzatziki.
Die ist mir tatsächlich zuvor noch nie begegnet. Vielleicht muss ich die echt mal ausprobieren. Also Krautsalat, Tzatziki, sonst noch irgendwas?
Schafskäse. Aber Oliven hast du manchmal auch mit dabei.
Okay. Kriegt man das hier bei uns irgendwo so?
Es gibt tatsächlich in Potsdam in einer großen Einkaufsstraße einen Hotdog-Stand. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten.
Interessant. Bei dem bin ich noch nie gewesen. Gesehen habe ich ihn natürlich. Aber dann müssen wir da vielleicht mal in der Mittagspause einen Abstecher machen.
Genau, können wir gerne mal machen.
An dieser Stelle würden wir uns dann jetzt langsam von euch verabschieden, ne?
Genau. Wir freuen uns darauf, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns kontaktiert, wenn ihr unsere alten Folgen nachhört, wenn ihr uns bewertet bei iTunes, Rezensionen schreibt bei iTunes, uns gerne auch eure Kochvorgänge dokumentiert und uns verlinkt bei Twitter oder Instagram.
Folgt unseren Social-Accounts. Auf Instagram ist das der Plattentellerpod, auf Twitter ist es Platten-Teller. Und schickt uns eure konstruktive Kritik. Trolle wollen wir nicht. Aber wenn ihr etwas auszusetzen habt und das sachlich formulieren könnt, dann lasst es uns bitte wissen, denn wir wollen ja besser werden.
Genau. Und ansonsten gibt es natürlich auch dieses tolle Hotdog-Rezept, beziehungsweise wenigstens das zur Remoulade bei Zärtliche Cuisine, deinem Blog, Julia.
Genau, bei zärtlichecuisine.de wird auch alles verlinkt. Genauso verlinke ich euch auch unsere offiziellen Playlists, die wir bei fast allen gängigen Musikportalen eingerichtet haben, damit ihr auch begleitend zu dem Podcast dann natürlich, also beziehungsweise begleitend zum Kochen idealerweise, dann auch noch die Musik hören könnt.
Genau. Wir verabschieden uns und hören uns dann natürlich nächste Woche wieder zu einer neuen Ausgabe vom Plattenteller.
Ich freue mich sehr. Bis dahin.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.